Herzlich willkommen, schönen guten Abend hier bei den Genusskomplizen. Es sind auch einige neue Gesichter, glaube ich, dabei, die den Laden hier noch nicht kennen. Genusskomplizen gehört zum Westend Verlag. Westend Verlag ist der Verlag, in dem das Buch von Herrn Krämer Schillings erschienen ist, das er heute hier vorstellen möchte. Genusskomplizen hier ist ein Laden, wir verkaufen auch Bücher. Nutzen den auch als ein Laden, ein Geschäft, und wir nutzen den aber auch eben für Veranstaltungen wie für diese Abende. Also eigentlich ist unser Ziel, dass wir mindestens einmal im Monat hier solche Abende mit unseren Autoren und Autorinnen veranstalten. Also informieren Sie sich gerne nachher nochmal, wenn es Ihnen gefallen hat. Das soll auch regelmäßig stattfinden. Dr. Krämer Schillings sitzt hier zu meiner Rechten. Herzlich willkommen, vielen Dank für den Besuch. Er ist promovierter Agrarwissenschaftler, lebt mit insgesamt 4 Generationen, wenn ich richtig informiert bin, auf seinem Hof am Niederrhein. Er wirtschaftet ihn noch selbst in Kooperation mit dem Nachbarn, geht aber wahrscheinlich demnächst irgendwann in die Hände des Sohnes über. Er baut diverse Nutzpflanzen an und vor allen Dingen seit 2015 bloggt er. Er bloggt unter dem Namen Bauer Willi. Unter dem Namen ist er wahrscheinlich einigen auch deutlich geläufiger als unter dem Namen Willi Krämer Schillings. Und in seinem Blog klärt er über verschiedenste Verbraucherfragen auf. Kann man eigentlich sagen, Bauer Willi ist Deutschlands prominentester bloggender Landwirt, wenn man so möchte, ne?
Oder? Müssen andere sagen.
Bis hin zu, auch Herrn Minister Özdemir sind Sie ein Begriff.
Das ist wohl, ne? Genau, so. Ja. Ob geliebt oder ungeliebt, ja. Weiß ich noch nicht.
Bauer Willi ist meinungsstark, manchmal kontrovers, manchmal unbequem, in keine Schublade zu stecken. Eckt mal beim Bauernverband an, mal beim Bioverband, mal beim BUND, mal bei Großkonzernen. Also im Prinzip ist eigentlich, haben Sie alle Voraussetzungen, um Dinge zu bewegen und in Bewegung, zu Veränderungen vielleicht herbeizuführen. Kann man das positiv drehen? Ne? Das sind eigentlich ganz gute Eigenschaften.
Richtig, aber wenn man überall aneckt, dann macht man nichts falsch.
Deswegen mal oder manchmal, nicht immer, ne? Genau. Veränderung, die braucht es auch, sagte Bauer Willi. Es geht nämlich heute um ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um unsere Ernährung, um unsere Lebensmittel. Und es geht um ein Dilemma. Ein Dilemma, das vor allen Dingen diejenigen stecken, die unsere Lebensmittel herstellen. Das Dilemma der Essensmacher. Und an diesem Dilemma sind wir alle, die wir hier sitzen, auch nicht unbeteiligt. Denn jetzt lese ich mal 2 Sätze aus dem Vorwort vor. Da spricht uns Herr Krämer Schillings jetzt direkt an, mit Sie meint er uns alle hier. Sie wollen keine Massentierhaltung, keine Gentechnik, keine Monokulturen, keine Pestizide. Als Verbraucher kaufen Sie, trotz allen anderen Geredes immer noch, wenig regional, wenig saisonal, wenig bio. Sie kaufen vor allen Dingen billig. Das ist ein Dilemma, in dem viele Landwirte in Deutschland stecken. Und auch Sie sagen auch, dass die Lebensmittelproduzenten noch nie so weit von den Konsumenten entfernt sind wie in heutiger Zeit. Und Sie sagen auch...
Und umgekehrt
auch, genau. Sie sagen auch, Landwirte, wir können eigentlich alles. Wir können Tierwohl, wir können Artenschutz, wir können Klimaschutz. Das kostet aber auch Geld und das muss irgendjemand bezahlen. Und wie dieses Dilemma aufzulösen ist, was getan werden kann, dafür sind Sie heute hier, um das ein bisschen zu erklären. Wir haben es jetzt so gedacht, das wird jetzt als erstmal ein Einstiegsvortrag. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen und übergebe ich jetzt das Wort an Sie, lieber Herr Krämer Schillings.
Vielen Dank, das ist heute meine zweite Lesung. Also von daher bin ich selber auch gespannt, wie das so abläuft. Und freue mich aber, dass ich hier in Frankfurt sein kann, vor allen Dingen, weil meine Frau aus Frankfurt stammt. Also auf diese Art und Weise sind wir wieder nach Frankfurt gekommen. Und vielleicht fange ich mal damit an, wer ich bin und wie es überhaupt dazu gekommen ist und wie es auch zu diesem Bauer Willi gekommen ist, warum der sich Bauer Willi genannt hat und was ich eigentlich bisher so auch beruflich getan habe. Habe also Abitur gemacht, habe dann Landwirtschaft studiert und dann passierte was, was nicht geplant war. Man machte mir das Angebot, noch den Doktor zu machen. Und da unser Betrieb nur 40 Hektar hat und zu klein ist, um eine anspruchsvolle Frau ernähren zu können, wie ich immer so scherzhaft sage, habe ich dann in der Landwirtschaft noch gearbeitet und habe den Betrieb seitdem aber in Kooperation mit unserem Nachbarn bewirtschaftet. Das machen wir jetzt seit 50 Jahren. Also wir haben eine Maschinenkooperation angefangen, dass wir nur die Maschinen miteinander geteilt haben, aber das nachher so ausgedehnt, dass wir mittlerweile die Betriebe so zusammengeworfen haben, gedanklich, dass er wie ein Betrieb läuft. Es kann also sein, dass die Kartoffel, die mein Nachbar anbaut, wir haben keine Kartoffeln, dass die alle bei mir auf der Fläche stehen. Also ich sag mal so eine Mini-LPG, aber wirklich nur aus Zweien. Und wir haben uns in den 50 Jahren noch nicht einmal gestritten. Also das läuft wirklich sehr, sehr gut. Und hat mir hat eben die Möglichkeit gegeben, außerhalb der Landwirtschaft noch Geld zu verdienen. Ich habe zuerst 8 Jahre lang für eine Pflanzenschutzfirma gearbeitet und dann ab 2090 für ein Zuckerunternehmen, was im Rheinland beheimatet ist, und habe in dem Zusammenhang immer mit Landwirten auch zu tun gehabt. Meistens in der Beratung. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Ich bin dann 2014 in den Vorruhestand gegangen. Ich war damals 60. Dann begann die passive Phase. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, etwas zu tun, was mir immer schon auf der Seele lag. Unser Dorf war mal ein reines Bauerndorf. Die Bauern sind immer weniger geworden. Die Ansiedlung von Neubaugebieten mit vor allen Dingen städtischer Bevölkerung wurde immer mehr. Und damit veränderte sich auch das Klima bei uns im Dorf. Auf einmal wurden Dinge beanstandet, die Jahrzehnte und Jahrhunderte lang keine Rolle gespielt hatten. Dann ruft einer an und sagt, hier stinkt es nach Gülle. Was normal ist, wenn man auf dem Land wohnt, aber das war auf einmal ein Thema. Dann kam es vor, dass das Siedlungsgebiet ist relativ nah an unserem Hof. Der hatte bis dahin eine Einzellage und jetzt liefen die Leute quer übers Feld zu ihren Häusern, zusammen mit dem Hund. Und ich habe dann gesagt, hier, mal Leute, ihr könnt hier nicht drüber laufen, das ist unser Feld. Ja, wieso? Das ist doch eine Wiese. Nee, sage ich, das ist keine Wiese, das ist Getreide und ich möchte das nicht gerne, dass er drüber läuft. Und so richtig auf die Palme gebracht hat mich eine Situation an einem Sonntagnachmittag im August. Wir wollten Getreide mähen. Es war aber vorher, hat viel geregnet und dann kam an diesem Sonntagnachmittag die Möglichkeit, dass wir das Getreide trocken mähen konnten. Und um 10 Uhr kommt die Polizei, hält den Mähdrescher an wegen ruhestörendem Lärm. Und wenn man dann die Tage vorher gezittert hat, ob aus dem Brotweizen eventuell Futterweizen wird und die Arbeit eines ganzen Jahres für die Katz ist, dann wird man schon etwas innerlich ungehalten. Und ich habe mir dann überlegt, gut, die Leute können es nicht anders wissen, was machst du jetzt? Und dann habe ich einen Brief geschrieben an den lieben Nachbarn, an einen fiktiven lieben Nachbarn und habe diesen Brief dann ins Internet gestellt über einen Bekannten. Und diese Seite hatte bis dahin so 50, 60 Aufrufe am Tag und der Brief hatte nach 2 Tagen 60.000. Und das hat mich irgendwie erstaunt, so nach dem Motto, da schreibt ein Bauer einen Brief an den Nachbarn und auf einmal lesen den die Leute. Und das scheint die offensichtlich irgendwie zu interessieren. Aber eigentlich war mein Vorhaben, die Nachbarn, die fiktiven Nachbarn, die aber auch körperlich die Nachbarn sind, zu unterrichten, was ich so mache, damit erledigt. Und dabei hätte es bleiben können, bis ich dann zu unserem Nachbarn kam, der wie gesagt Kartoffel hat. Ich selber habe auch mal 6 Jahre lang Kartoffel angebaut und habe dann festgestellt, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich selbst unglücklich zu machen. Eine davon geht mit dem Anbau von Kartoffeln. Vor allen Dingen auch mit der Vermarktung von Kartoffeln. Und habe ihn dann gefragt, da stand gerade ein LKW auf dem Hof mit einem gelben Nummernschild. Das waren also Pommeskartoffeln für Holland und ich sage, was kriegst du dafür? Das waren Kartoffeln außerhalb des Vertrages. Und er sagte für die 25 Tonnen 250 Euro. Pro Kilo 1 Cent. Und ihre Reaktion war auch meine, dass ich mir gesagt habe, meine Güte, es kann doch nicht wahr sein, dass der, okay, Ware außerhalb des Vertrages, muss man dabei sagen, also sogenannte freie Ware, wie wir dazu sagen, aber 1 Cent pro Kilo, das ist wirklich unglaublich. Und habe mich darauf hingesetzt und habe wieder einen Brief geschrieben. Und dieser Brief war jetzt alles andere als freundlich und nett, sondern der war richtig prollig und grollig und vorwurfsvoll und war gerichtet an den lieben Verbraucher. Und ich habe überlegt, um sie mal so richtig zu schocken, wollte ich mit diesem Brief gleich mal anfangen. Also bitte anschnallen, es geht los. Also den Brief habe ich in einer Viertelstunde geschrieben. Habe dann am nächsten Tag, habe dann eine Nacht drüber geschlafen, wie man ja so schön sagt, man sollte über alles mal eine Nacht schlafen. Und habe dann am nächsten Tag wieder reingeguckt und habe gesagt, nee, so ist es, so geht es dir gerade. Und habe dann noch ein paar Kommata da verstreut und ein paar Rechtschreibfehler korrigiert. Und dann habe ich den Brief wieder veröffentlicht. Und der ist dann millionenfach gelesen worden. Und daraus hat sich dann noch eine Geschichte entwickelt, die kann ich danach erzählen. Also Markus Lanz rief an und so weiter und so fort. Und im Mai 2015 saß ich dann sonntagsabends um 21:45 bei Günther Jauch. Nur weil ich so einen scheiß Brief geschrieben habe. Ne? Lieber Verbraucher, heute habe ich dermaßen die Schnauze voll. Habe heute Morgen die Abrechnung meines Nachbars von Pommeskartoffel außerhalb des Vertrages gesehen. Ein LKW, 25 Tonnen, 250 Euro. Für die, die nicht rechnen können, das ist 1 Cent pro Kilogramm. Und was ein Kilo Tiefkühlpommes kostet, wisst ihr ja. Irgendeiner macht sich da gewaltig die Taschen voll. Dann habe ich im Internet die Preise an der Matif für Getreide und Raps gesehen. Matif ist die Börse in Paris. Und gelesen, dass die Hersteller von Dünger die Preise deutlich angehoben haben. Konsequenz, mir werden in diesem Jahr wohl 25% Gewinn fehlen, wenn es reicht. Aber mir reicht's. Drum habe ich mich entschlossen, dir, dem Verbraucher, diesen Brief zu schreiben. Billig. Du, lieber Verbraucher, willst doch nur eins. Billig. Und dann auch noch Ansprüche stellen. Deine Lebensmittel sollen genfrei, glutenfrei, laktosefrei, cholesterinfrei, kalorienarm oder doch besser kalorienfrei sein. Möglichst nicht gedüngt und wenn, dann organisch. Aber stinken soll es auch nicht. Und wenn organisch gedüngt wird, jedenfalls nicht bei dir. Gespritzt werden darf es natürlich nicht, muss aber top aussehen, ohne Flecken. Sind doch kleine Macken dran, lässt du es liegen. Die Landschaft soll aus vielen kleinen Parzellen bestehen, mit bunten Blumen und Schmetterlingen. Am liebsten wäre es dir wahrscheinlich, wenn wir noch mit dem Pferd pflügen würden. Sieht doch so nett aus und Pferde findest du so süß. Und die Trecker würden dich auch nicht beim Joggen auf unserem Wirtschaftsweg behindern. Null Ahnung. Du hast keine Ahnung und davon ganz viel. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir Landwirte von unserer Händearbeit leben müssen? Dass auch wir Anspruch auf Urlaub haben? Dass auch wir Kinder haben, die genau wie deine ein Smartphone haben wollen und Designerklamotten und studieren wollen? Wie sollen wir das denn leisten, wenn wir unsere Produkte verramschen müssen? Erklär mir mal, wie ich anders reagieren kann, als mit noch mehr ausgefeilter Technik einen noch höheren Naturalertrag zu erwirtschaften. Klar kann ich auf Bio umstellen, aber da bekomme ich auch nur das an Mehrerlös, was ich an Mindertrag habe. Und von einem guten Gefühl alleine kann ich nicht leben. Darüber lässt sich gut reden, wenn man keine Familie ernähren muss. Formulare. Und was mir noch gewaltig auf den Zeiger geht. Für jeden Scheiß, den ich mache, kann ich ein Formular ausfüllen. Werde von Satelliten überwacht, ob meine Feldgrenze auf den Zentimeter genau eingehalten wird. Muss jedes Kilo Dünger aufschreiben, damit das von Kontrolleuren nachgerechnet werden kann. Dafür, dass meine Produkte auf Rückstände untersucht werden, bezahle ich selbst. Natürlich findet man nichts, aber ist ja Vorschrift. Wie bei BSE damals. Noch heute werden dafür jährlich 400 Millionen ausgegeben. Weißt du, wie viele Menschen an BSE in Europa gestorben sind? Keiner. Nicht ein einziger. Wie viele waren es bei der Vogelgrippe? Wie viel bei der Schweinepest? Aber wir kontrollieren uns zu Tode. Was ist eigentlich aus dem Waldsterben geworden? Im kollektiven Gedächtnis bleiben immer nur die oft vermeintlichen Katastrophen hängen. Und wir Bauern sollen es wieder gewesen sein. Da ist keiner, der es wieder zurechtrückt. Wir Bauern dürfen die Scherben alleine zusammenkehren. Wert. Und dann noch was. Dir sind Lebensmittel nichts wert. Sonst würdest du nicht so viel wegschmeißen. Und Mindesthaltbarkeitsdatum heißt nichts anderes, als dass es bis zu diesem Datum mindestens haltbar ist. Ich esse den Joghurt auch noch eine Woche danach. Mindesthaltbarkeitsdatum bei Haferflocken. Was soll der Schwachsinn? Leute, das ist gequetschtes Getreide. In den ägyptischen Pharaonengräbern hat man Getreidekörner gefunden, die waren 3000 Jahre alt. Gut, würde ich jetzt auch nicht mehr essen, aber wahrscheinlich muss ich demnächst bei meiner selbstgemachten Marmelade auch noch einen Stempel drauf machen. Regional. Du sagst, du würdest regional einkaufen. Stimmt doch nicht. Wer kauft denn jetzt im Januar die Weintrauben aus Chile, den Spargel aus Südafrika, die Mangos aus Brasilien und Äpfel aus China? Du doch. Sonst würden die beim Rewe das längst nicht mehr anbieten. Aber unsere Möhren bleiben liegen. Schon mal was von Wirsing gehört? Oder Weißkohl? Nein, Artischockenherzen müssen es sein. Falls du dein Essen überhaupt noch selbst zubereitet. Es gibt in der Tiefkühltheke ja so viele leckere Fertiggerichte mit so vielen leckeren Zutaten wie E222, Natriumhydrogensulfid oder E110, Propylgalat. Da klingt ja schon der Name eklig. Qualität. Auch sonst behauptest du viel, dass du auf Qualität achtest, die Inhaltsstoffe auf der Packung jedes Mal durchliest, auf Nachhaltigkeit achtest und überwiegend fair einkaufst. Alles Quatsch. Was du liest, sind die Wurfzettel vom Discounter. 10 Eier für 1 Euro. Jetzt aber schnell los, bevor die weg sind. Freilandeier sind teurer. Egal, die billigen sind nur zum Backen. Gefühl. Warum ich das schreibe? Um dir mal ein Gefühl für meine Situation zu vermitteln. Gefühle sind etwas Irreales. Da gibt es kein richtig oder falsch. Die hat man einfach. Aber dass mir manchmal die Lust an meinem Beruf vergeht, kannst du vielleicht jetzt etwas nachvollziehen. Ich weiß auch, dass wir Landwirte keine Heiligen sind, dass es schwarze Schafe gibt. Aber auch nicht alle Ärzte sind Pfuscher, nicht alle Handwerker sind Gauner, nicht alle Politiker korrupt und nicht alle Polizisten Schläger. Wir Landwirte wirtschaften aus eigenem Interesse nachhaltig. Das brauchen wir uns von keinem noch so klugen Politiker, noch so schlauen Journalisten oder irgendeinem ahnungslosen Verwaltungsfuzzi sagen lassen. Die bekommen ihr Gehalt nämlich jeden Monat ohne unternehmerisches Risiko. Statthalter. Ich sehe mich als Statthalter, als Verwalter unseres Hofes, den ich von meinem Vater bekommen habe, um ihn an unseren Sohn zu übergeben. Übrigens, unser Sohn ist die 18. Generation. Deshalb unternehme ich alles, um ihn, die Gebäude, die Äcker, den Boden für die nächsten Generationen zu erhalten. Wir sind Unternehmer, aber wir sind keine Heuschrecken. Wir können und wollen nicht weiterziehen, wenn alles abgegrast ist. Wir können und wollen unsere Produktionsstätte nicht nach Asien verlegen. Wir bleiben hier und produzieren weiter so gut, wie wir es können. Und man es uns lässt. Das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Doch, meine Eltern haben jetzt 10-Fingersystem andienen lassen, also ich kann schnell schreiben. Es mögen auch 25 Minuten gewesen sein, gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe so runtergeschrieben, wie es mir einfach war. Und daraufhin hat es wahnsinnig viele Kommentare gegeben. Also das ist auch der Artikel, der im Blog absolut am meisten gelesen worden ist. Er ist jetzt im Blog bei 400.000 irgendwo angekommen. Und dann hat es da ganz viele Reaktionen gegeben, die mich dann auch wieder zum Nachdenken gebracht haben. Das war ja wirklich harter Tobak. Das war ja wirklich aggressiv und ein echter Vorwurf und Schimpferei. Kann man ja nicht anders sagen. Und dann habe ich einen Artikel noch hinterhergeschickt, ein paar Tage später. Der hieß, lieber Verbraucher, was ich verstanden habe. Was ich verstanden habe, dass die überwiegende Zahl der Kommentatoren meinen emotionalen Unmut verstanden haben und meine wirklich ganz persönliche Sichtweise nachvollziehen können. Aber es gibt auch Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Beispiel, was antworte ich Menschen, die den Cent dreimal umdrehen müssen und auf billigste Lebensmittel angewiesen sind? Die empfinden meinen pauschalen Angriff auf die Verbraucher als arrogant und zynisch. Es gibt auch Stimmen, die mir zu verstehen geben, dass es sie nicht interessiert, wie es mir geht, und mir weinerliche Heuchelei vorwerfen. Schade. Ich habe zwar meinen Emotionen freien Lauf gelassen, fand die aber nicht weinerlich, eher das Gegenteil. Heuchelei würde ja Vorsatz bedeuten, das trifft mich. Dass im freien Markt halt jeder sehen muss, wo er bleibt, ist mir nicht neu. Doch wo sollen Ihrer Meinung nach jetzt die Lösungen herkommen? Die Politik wurde häufig genannt. Meine wieder persönliche Meinung ist, dass die Politik es nicht richten kann. Wenn wir uns in der Welt umschauen, haben wir eine gut funktionierende Demokratie, mit der wir trotz aller möglichen Schwächen zufrieden sein können. Wir haben eine Meinungsfreiheit, in der auch Randgruppen ihre Meinung sagen dürfen. Im Gegensatz zu anderen Ländern sind unsere Politiker nicht bestechlich, wenn man von dem einen oder anderen Freiflug oder einer Urlaubseinladung einmal absieht. Ich halte das für verzeihlich und man kommt ihnen auch bald auf die Schliche. Politik für unser Dilemma verantwortlich zu machen, halte ich für zu kurz gesprungen. Sie kann nur Rahmenbedingungen setzen. Wir Landwirte, nächster Tipp, wir Landwirte sollen Aldi und Co. einfach nicht mehr beliefern. Die würden das schon merken. Tja, wenn das so einfach wäre. Kein Bauer beliefert Aldi direkt. Die Ketten haben einen zentralen Einkauf und bis auf ein paar wenige Artikel wie Kartoffel oder Gemüse ist da fast nichts direkt vom Bauer. Solidarische Landwirtschaft oder auch Community Supported Agriculture. Das Wort kannte ich noch nicht, habe ich mir aber angesehen. Da ist zu lesen, in der solidarischen Landwirtschaft tragen mehrere Privathaushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Zitat Ende. Keine schlechte Idee. Für ländliche Räume. Aber wie soll das in der Großstadt funktionieren? Obwohl ich einen relativ kleinen Betrieb habe, kann ich so meine 200 Tonnen Weizen pro Jahr vermarkten. Was mache ich mit 20 Tonnen Raps? Wie sollen das größere Betriebe hinbekommen? Mir kommen noch viele weitere Fragen, auf die mir auch die solidarische Landwirtschaft keine Antwort geben kann. Genossenschaften. Ich bin seit 40 Jahren in einer Genossenschaft und fühle mich da sehr gut aufgehoben. Ich war übrigens 14 Jahre lang im Vorstand und unsere Genossenschaft ist 104 Jahre alt. Also gar keine neue Erfindung. Aber trotz 1200 Mitgliedern unterliegt die genauso dem Marktdruck. Und der kommt nicht alleine aus Deutschland, sondern wird an den Rohstoffbörsen dieser Welt gemacht. Übertrieben gesagt, wenn es in Brasilien regnet, ich habe auch einen guten Freund, der in Brasilien wirtschaftet, ein Jude, der 1983 mit seinen 38 ausgewandert ist mit seinen Eltern. Wenn es in Brasilien regnet oder Trockenheit herrscht, fallen oder steigen die an der Produktbörse Matif in Paris die Preise. Umsteigen auf Bio? Ja, habe ich auch schon überlegt. Ein interessantes Marktsegment. Aber bisher scheue ich das Risiko, auch wegen des Alters. Da fange ich nicht mehr mit an. Unser Sohn hat seine Masterarbeit übrigens über Umstellung unseres Betriebes auf Bio geschrieben. Aber die Biobauern unterliegen mittlerweile dem gleichen Marktdruck wie ich. Direktvermarktung. Das machen schon viele Berufskollegen, scheitert bei mir aber an meinen Produkten, Getreide, Raps, Zuckerrüben und Mengen. Es ist eine brauchbare Nische, funktioniert aber nicht für alle. 260.000 Hofläden wäre dann doch ein bisschen viel. Andere Kulturen anbauen. Derzeit denke ich über den Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen nach, was aber sehr viel Handarbeit erfordert. Deshalb bin ich Cem Özdemir sehr dankbar, dass uns jetzt die Gelegenheit gibt mit Cannabis. Klammer zu. Dieter und ich, wir haben beide einen Brief geschrieben an Herrn Özdemir. Er als Biolandwirt, ich als konventioneller Landwirt. Wir haben auch Antwort bekommen. Kann ich zwischendurch sagen, und zwar von einem Sachbearbeiter aus dem Ministerium in Bonn, einem Herrn Kuhlmann, und er hat mir einen wunderbaren, oder uns beiden dann einen wunderbaren Brief geschrieben, in dem über anderthalb Seiten nichts drin stand. Und ich habe ihn dann angerufen, sagt Herr Kuhlmann, ach, sagt der Herr Krämer-Schillings, das habe ich mir gedacht, dass Sie jetzt anrufen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn gefragt, ob ich den Brief von Herrn, vom Landwirtschaftsministerium als Antwort veröffentlichen dürfte. Und dann sagt er aber, selbstverständlich, es steht doch nichts drin. Sagt derjenige, der den Brief geschrieben hat. Das fand ich so erschreckend ehrlich und fand ich wirklich so toll. Ja, ja, und wir wissen aber heute, dass wir, um den gesamten Cannabiskonsum in Deutschland garantieren zu können, man 600 Hektar bräuchte. So, Arznei- und Gewürzpflanzen, was aber sehr viel Handarbeit erfordert und ich müsste Fremdarbeitskräfte einstellen. In eine Trocknung investieren, neue Maschinen anschaffen Und bevor ich damit anfange, vor allem den Markt und die Vermarktungswege für solche Produkte checken. Mal sehen, ich denke und rechne noch. Bioenergie. Von politischen Gruppierungen vor 10 Jahren gefordert, wird genau dieser Betriebszweig heute kritisch gesehen. Die Konkurrenz zwischen den 3 T, Tisch, Trog und Tank, und eigentlich gehört ein 4. T, nämlich Tonne, noch dazu, ist in aller Munde. Meine Berufskollegen, die damals beim Bau einer Biogasanlage bejubelt wurden, werden heute dafür angegriffen und müssen sich rechtfertigen. Bei Biodiesel das Gleiche. Ich kenne einen Landwirten, der hat vor Jahren in eine Ölpresse investiert und Rapsöl an einen Spediteur mit 30 LKWs vermarktet. Dann kam die Besteuerung von Biodiesel. Heute sitzt er auf 200.000 Euro Schulden. So schnell wechseln Stimmungen. Das war übrigens, als ich das geschrieben habe, war 2015. Deshalb brauchen Landwirte auch lange, sich auf neue Dinge einzulassen. Sie sind halt Unternehmer und es ist ihr Geld. Unser Image. Unser Image als Landwirt ist sehr vielschichtig. Da gibt es die Bilderbuch-Idylle mit sanften Hügeln und weidenden Kühen auf saftigen Wiesen im Süden. Aber auch große Mastställe im Norden. Beides ist Realität. Es gibt Menschen, die uns und unsere Arbeit schätzen, wiederum andere, denen sie gleichgültig ist. Und Gegner bis zu militanten Aktionsgruppen, also Stallbesucher oder so. Letztere sind kaum zu überzeugen. Meist sind wir Landwirte auch nicht übertrieben kommunikativ, gebe ich wirklich ehrlich zu. Da sehe ich noch deutliches Potenzial. Ich bezweifle auch, dass unsere Verbände das leisten können. Man wird ihnen immer Befangenheit vorwerfen. Darum heißen sie ja auch Interessensverbände. Aber sie können uns bei der Organisation von Begegnungen helfen und bei der Arbeit mit den Medien, denn das haben wir nicht gelernt. Mehr Aufklärung tut Not und die muss glaubhaft sein. Und sie fängt bei den Kindern an. Also Bauern in die Schulen. Ihr Verbraucher. Ihr Verbraucher können uns außer beim Einkauf auch sonst helfen. Seid vorsichtig, wenn mal wieder ein Lebensmittelskandal inszeniert wird. Hinterfragt und informiert euch, was wirklich dran ist. Die Beispiele mit BSE, Maul- und Klauenseuche, Vogelgrippe und Schweinepest sind ja alle kommentiert. Kauft unverfälschte Produkte und kocht, wenn es eure Zeit erlaubt, selbst. Jede Weiterverarbeitung kostet Qualität und Marge. Fragt euren Bauern in der Nachbarschaft oder im Urlaub, was er macht, wie er es macht und warum er es macht. Wir werden es euch sagen, weil wir ein gutes Gewissen haben bei dem, was wir machen und wie wir es machen. Lieber Verbraucher, es geht mir um die Anerkennung unserer Arbeit als Landwirte. Ein Ende der pauschalisierenden Vorurteile, der unreflektierten und tendenziösen Berichterstattung der Medien, der Verunglimpfung von uns Bauern. Es ist ja so einfach, gegen etwas zu sein. Ich will den Besserwissern dieser Welt, die mir in langen Aufsätzen erklären, was ich alles falsch mache und wie ich es besser machen muss, erzählen und ein Gefühl dafür vermitteln, wie die Realität unseres Alltags aussieht. Mehr nicht. Ja, das eben zu dem Thema Verbraucher, Beschimpfungen, dann aber auch wieder die Reflexion, was hast du da eigentlich geschrieben und was kann man da als Konsequenz draus ziehen? Ich weiß nicht, wie die Zeit. Ja, ich will Ihnen noch eine Geschichte vorlesen. Da muss ich ein bisschen was zu sagen. Das war, glaube ich, 2018 oder 2019. Julia Klöckner war Bundeslandwirtschaftsministerin und Svenja Schulze war Umweltministerin. Und die beiden hatten ein Agrarpaket geschnürt, also ein Gesetzespaket, wo einige Dinge innerhalb der Landwirtschaft drin geregelt werden sollten. Ich habe aus lauter Verzweiflung, weil die Politik und auch unsere Verbände nicht reagierten, dann angefangen bei uns im Feld grüne Kreuze aufzustellen. Das haben dann ganz viele Berufskollegen dann auch nachgemacht und das ist auch hier vorne auf dem Buch mit drauf. Können Sie mal selber nachgucken, was das mit den grünen Kreuzen damals auf sich hatte. Und bin dann aber eingeladen worden von Gitta Connemann von der CDU. Ich möge doch im Reichstag in Berlin vor der CDU-CSU-Fraktion meine Meinung zur Politik, zur Agrarpolitik der CDU-CSU sagen. Und ich war natürlich etwas überrascht. Also die Einladung kam eigentlich von Carsten Lindemann, aber es lief über Gitta Connemann, weil ich die kannte und dann schon in Kontakt bestand. Und dann sage ich, Frau Connemann, und ich darf da alles sagen, was ich so denke. Ja, sagt sie, ich lege großen Wert darauf, dass sie alles da sagen, was sie denken. Ja, sage ich, dann fange ich mal an, meinen Vortrag zu konzipieren. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und dann saßen im Fraktionssaal an die 300 MdBs. Und noch ein paar Leute vom Bauernverband, also vom Deutschen Bauernverband. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Und ich war der einzige Referent und habe dann da meine Meinung kundgegeben. Das will ich jetzt auch nochmal tun. Das ist auch mit Video aufgenommen worden. Und das Video ist dann 500.000 Mal angeguckt worden. Also das, ja. Und Hintergrund war eigentlich, um das auch noch zu sagen, das ist mir aber später bewusst geworden, die CDU-CSU-Fraktion war entsetzt über dieses Agrarpaket, weil sie sagte, es wird uns mit Sicherheit die Wählerstimmen der Landwirte kosten. Aber wir können ja als Fraktion unsere eigene Ministerin nicht irgendwie angreifen und demontieren. Und da hat man mich halt eben als nützlichen Idiot benutzt, um das zu machen. Und ich habe das aber auch gerne gemacht und bin mir gar nicht als Idiot vorgekommen. Ich freue mich, heute das erste Mal in meinem Leben ein Referat im Reichstag halten zu dürfen. Und wenn ich damit, also müssen Sie sich vorstellen, da sitzen jetzt 300 MdBs. Und wenn ich damit fertig bin, wahrscheinlich auch das letzte Mal. Ich will mich nicht mit langen Vorreden aufhalten und Ihnen das Thema Klimawandel und Artensterben aus meiner Sicht der eines Bauern darlegen. Das Klima in unserer Gesellschaft hat sich gewandelt. Der Ton ist rauer geworden, den ehemals großen Parteien verhagelt es eine Wahl nach der anderen. Der Regierung weht der Wind ins Gesicht, kurz, das Klima wird kälter. Und wir Bauern? Uns ergeht es ähnlich. Wurden wir in der Nachkriegszeit noch als Retter gefeiert, weil wir immer neue Ertragsrekorde aufstellten, um die Bevölkerung zu ernähren, wird genau das heute kritisiert. Ernährung? Pah, brauchen wir nicht. Heute müssen es Naturschutz, Artenschutz und Tierschutz sein. Die Prioritäten haben sich verschoben, zumindest wenn man den urbanen Eliten glaubt. Als ich geboren wurde, 1954, lebten auf diesem Planeten gerade mal 2,7 Milliarden Menschen. Jetzt, 2022, sind es 8 Milliarden Menschen. Und jetzt eine wissenschaftliche, also in einer Generation, sind es 5,3 Milliarden Menschen mehr, also Verdreifachung fast. Und jetzt eine wissenschaftliche Erkenntnis. 8 Milliarden minus 20 Millionen. Der Rest ist Landwirtschaft. Denn nur 20 Millionen Menschen hätten auf dem Planeten ausreichend Nahrung, wenn sie als Jäger und Sammler, also klima- und auch sonst neutral unterwegs wären. Mehr nicht. Weltweit. Wir Bauern sind also, etwas zynisch gesprochen, die Opfer unseres eigenen Erfolgs. Wie fühle ich mich dabei? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Auto, das mit konstant 100 über die Autobahn fährt. So nach und nach zieht Ihnen jemand die Handbremse an. Sie geben mehr Gas, um das Tempo zu halten. Was passiert? Richtig. Irgendwann beginnt es zu qualmen. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Doch warum wird die Handbremse angezogen? Warum werden immer neue Forderungen und Gesetze auf den Weg gebracht? Die häufigste Antwort: weil die Gesellschaft es so will. Doch wer ist das, die Gesellschaft? Wer vertritt sie? Sind es die demokratischen Parteien? Sind es die NGOs? Sind es die Medien? Was ich seit Jahren beobachte, irgendeine Organisation macht ein Fass auf und alle setzen sich auf dieses Thema drauf. Ein paar Beispiele. Nitrat. Ja, richtig. Deutschland hat ein Problem mit Nitrat. Richtig ist auch, dass mit Messstellen gearbeitet wird, die nicht repräsentativ sind. Richtig ist auch, dass nicht die Landwirtschaft alleine Verursacher ist. Zum Teil werden die Daten manipuliert, in jedem Fall aber so interpretiert, dass sie in das jeweilige Weltbild passen. Die Medien greifen die Nitratproblematik, die zudem noch sehr komplex ist, gerne auf und reden vom verseuchten Trinkwasser. Das Ergebnis dieser Kampagne, eine mehrfach geänderte Düngeverordnung, obwohl wir das beste Trinkwasser der Welt haben. Insekten sterben. Ja, es gibt weniger Insekten. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir das Krefelder Naturschutzgebiet zusammen mit einem langen, seit langem dort lebenden wirtschaftenden Landwirt anzusehen. Ja, die Masse der Fluginsekten ist zurückgegangen. Aber nicht trotz des Naturschutzgebietes, sondern weil es zum Naturschutzgebiet wurde. Das Ergebnis dieser Kampagne, ein Agrarpaket mit zahlreichen Maßnahmen. Doch wer kann sagen, ob das die Lösung ist? Glyphosat. Es gibt kaum ein Pflanzenschutzmittel, das eine so geringe Giftigkeit aufweist wie dieser Wirkstoff. Es gibt bis heute, also nach 40 Jahren der Anwendung, weltweit keinen einzigen belegten Fall, in dem er Krebs ausgelöst hat. Trotzdem hat der IARC recht, wenn er es in die Stufe 2a, vermutlich krebserregend, einstuft. Und auch das BfR, also das Bundesamt für Risikobewertung, hat genauso recht, wenn er es bei ordnungsgemäßer Anwendung als unbedenklich einordnet. Also es gibt zwei Wahrheiten. Wenn Glyphosat verboten werden sollte, wird dies für die Umwelt einen größeren Schaden bedeuten als seine Anwendung. Das Ergebnis der Kampagne um Glyphosat, eine weitere Verschärfung der Gesetzgebung. Aber keine Lösungsvorschläge für uns Landwirte. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Dabei habe ich Beispiele aus der Tierhaltung noch gar nicht erwähnt. Kastration, Kopierverbot, Kastenstand, Anbindehaltung, Tiertransporte und so weiter. Nein, ich bin kein durchgeknallter Lobbyist und von Monsanto gekauft. Mir ist aber bewusst, dass ich mit meinen Aussagen im Gegensatz zur veröffentlichten Meinung stehe. Ich bin aber auch Wissenschaftler. Ich höre immer wieder, besonders von NGOs, Landwirte sind ein Teil des Problems und ein Teil der Lösung. Aber stimmt das? Das hängt einzig und allein vom Blickwinkel ab. Landwirtschaft ist und war immer ein Eingriff in die Natur. Ackerbau will keine Biodiversität, sondern Reinkulturen, auch bei Bio. Schweine bringen dann schnell ein hohes Schlachtgewicht, wenn sie bedarfsgerecht ernährt werden. Alles andere wäre Verschwendung von Ressourcen. So gesehen ist Landwirtschaft immer ein Problem. Denn sie dient nun mal der Nahrungsmittelerzeugung. Das ist ihr ureigenstes Ziel seit Tausenden von Jahren. Kleinbauer in Afrika zu sein und Subsistenzwirtschaft zu betreiben, ist nicht erstrebenswert. Schon gar nicht für den Kleinbauern in Afrika. Er produziert Bio, weil er muss. Er kann die Betriebsmittel für eine höhere Produktion nicht bezahlen. Er ist arm und möchte zu mehr Wohlstand kommen. Und deshalb kommt er zu uns. Wir westlichen Landwirte haben unsere Produktionsverfahren optimiert. Einige werden sagen, auf die Spitze getrieben. Aber warum? Weil sich der höhere Betriebsmitteleinsatz bei real sinkenden Erlösen immer noch gerechnet hat. Jetzt sollen wir zurückfahren. Das ist alleine schon ein mentales Problem. Ein bewusster Verzicht? Das Gas zurücknehmen? Langsamer fahren? Sprit sparen? Also Tempolimit für Landwirte? Technischen Fortschritt bewusst nicht nutzen? Schwierig zu erklären, oder? Und vor allem dann, wenn es noch entschädigungslos passieren soll. Und dadurch, dass immer neue Gesetze und neue Verordnungen auch noch das letzte kleine Detail regeln wollen, oft vorbei an der praktischen Erfahrung von uns Landwirten, wird es auch nicht besser. Das frustriert. Zurück zum Klimawandel. Mit diesem schnellen gesellschaftlichen Klimawandel kommen wir Bauern nicht mehr zurecht. Kommen wir zum zweiten Teil der Überschrift: Artensterben. Laut einer Studie der DZ-Bank werden für 2040 noch 100.000 Betriebe prognostiziert. Heute sind wir rund 250.000. Zwei Drittel weniger als heute. Es ist eine unglaubliche Heuchelei aller Parteien, aber auch aller NGO, uns Bauern weiterhin glauben zu machen, dass sie sich für den Erhalt des bäuerlichen Familienbetriebes einsetzen. Für wie dumm wollt ihr uns verkaufen? Also erinnern Sie sich, ich sage das gerade der CDU-Fraktion. Übrigens haben wir nur deshalb so dicke Kartoffeln, weil wir so exzellent ausgebildet sind und alle technischen Raffinetzen nutzen. Bei uns fahren schon heute autonome Fahrzeuge, während andere noch darüber reden. Wenn aber jetzt das Heil in der Digitalisierung gesucht wird, dann kann das der bäuerliche Familienbetrieb einfach nicht mehr leisten. Höhere Auflagen erfordern neue Investitionen bei, im positiven Fall, gleichbleibenden Erlösen. Und das wusste schon die berühmte schwäbische Hausfrau: wenn ich das gleiche erlöse, aber mehr ausgebe, führt das in die Insolvenz. Außer man ist Bundesfinanzminister und druckt sich das Geld selbst. Das sehen wir ja gerade, dass das geht. Ne? Was ich erwarte: Ehrlichkeit. Und zwar von allen Seiten. Von allen politischen Parteien, von den NGO, von den Medien. Sagt uns einfach, was ihr wollt. Aber denkt auch immer an die Zielkonflikte und Widersprüche, wenn man meint, das komplexe landwirtschaftliche Geschehen mit immer feiner ausformulierten Einzellösungen zu erfassen. Ihr wollt mehr Naturschutz? Können wir. Ich kann auch Hamster produzieren oder Schmetterlinge oder seltene Blumen. Kann ich alles. Aber wer bestellt, der bezahlt auch. Ich kann Hecken pflanzen, einen Forst anlegen oder auch einen Teich. Geht alles, kann ich alles. Aber eben nicht auf eigene Kosten. Die Lösung: macht Naturschutz und Artenschutz zum Betriebszweig. So wie ich Zuckerrüben anbaue, kann ich auch Naturschutz in meinen Betrieb integrieren. Langfristig planbar und mit ähnlichem Deckungsbeitrag wie meine jetzigen Kulturen. Wie das praktisch geht, zeigt das Vorgehen in den Niederlanden, in denen mehrere Betriebe dies in einer Gruppe realisieren. Überhaupt sollte dem Kooperationsgedanken mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ich kann das holländische Modell nachher auch mal vorstellen. In Wasserschutzkooperationen zum Beispiel arbeiten Bauer und Wasserwerker seit Jahrzehnten sehr gut zusammen, überall in Deutschland. Ganz ohne gesetzliche Regelungen und von Vertrauen geprägt. Das geht. Ihr wollt CO2 speichern? Kann ich auch und mache ich auch. Ich habe den Humusgehalt in meinem Betrieb in den letzten Jahrzehnten um 30% erhöht und damit CO2 gebunden. Alles kostenlos, aus eigenem Interesse. Damit ihr es gleich wisst, ich schreibe euch dafür zukünftig eine Rechnung. Öffentliche Leistung heißt öffentliches Geld. So wird ein Schuh draus. Ich überlege nur noch, wie ich euch die Sauerstoffproduktion berechne. Die Lösung: wenn CO2-Emissionen Geld kosten, muss es für CO2-Bindung eine Gutschrift geben. Ist doch logisch, oder? Wer Moore vernässen will, muss den Betrieben eine Alternative aufzeigen. Oder sie enteignen. Wir Landwirte sind die Lösung. Wir sind die einzige Branche weltweit, die Wünsche der Bürger und Verbraucher erfüllen kann. Wir können Naturschutz, wir können Artenschutz, wir können Tierwohl und wir können Klimaschutz im ganz großen Stil. Aber wir können das alles nicht zum Nulltarif. Da stimmen uns sogar die NGOs zu. Also sagt uns, was ihr wollt. Wir können alles. Noch einen kleinen Schlenker zum Biolandbau. Die Preise für Bio und konventionell nähern sich immer weiter an, auch weil immer mehr Betriebe auf Bio umsteigen. Wer mehr Bio möchte, muss sich zuerst um den Absatz kümmern. Eine Produktionsquote in den Raum zu stellen, ist einfach unseriös. Nehmen Sie eine Kette. Die macht nur Sinn, wenn man an ihr zieht. Oder haben Sie schon mal an einer Kette gedrückt? Staatliche Steuerung hat schon im Sozialismus nicht funktioniert. Also Hände weg vom Markt. Schaffen Sie Anreize, aber glauben Sie nicht, den Markt steuern zu können. Was noch gesagt werden muss: höhere Auflagen in Deutschland und der EU, gleichzeitig aber Freihandelsabkommen mit Ländern einzugehen, deren Produktionsweise nicht unseren Standards entspricht, ist absurd. Das ist so, wie wenn das Auto mit angezogener Handbremse mit 3 Litern auf 100 Kilometer auskommen soll. Das geht nicht. Die Lösung: Importe von Lebensmitteln nur dann erlauben, wenn sie zu unseren Standards hergestellt wurden. Das gilt auch innereuropäisch, was nicht der Fall ist im Übrigen. Sonderregelungen beim Pflanzenschutz, bei der Düngung, unter der Tierhaltung entweder für alle oder für keinen. So verstehe ich Europäische Union. Noch etwas: eine Politik, die nur auf Umfragen schielt und immer häufiger nach der oft vermeintlichen Mehrheitsmeinung entscheidet und immer weniger mit dem Verstand und der Vernunft, wird auf Dauer scheitern. Demokratie bedeutet für mich, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund zu reden. Ja, Demokratie braucht Zeit. Nur die Diktatur ist schnell. Abschließend noch ein Blick auf unsere althergebrachten berufsständischen Vertretungen. Ich bin natürlich im Bauernverband, doch immer unwohler fühle ich mich und manchmal schäme ich mich auch, denn wenn ich bei Google den Suchbegriff Bauern fordern eingebe, bekomme ich 1,4 Millionen Ergebnisse. Zum Vergleich, bei Metzgern fordern sind es 200.000. Also wir Bauern sind im Jammern ziemlich gut. Und so ist auch das Bild, was wir Bauern in der Öffentlichkeit abgeben. Jammern und fordern, so wie es die Bauern scheinbar immer gemacht haben. Aber das ist unangemessen. Wir sind Unternehmer. Wir unternehmen etwas. Wir sind Teil des Mittelstandes, der Deutschland groß gemacht hat. Wir sind das Rückgrat der ländlichen Räume. Wir zahlen Steuern, wir investieren, obwohl wir wissen, dass der Arbeitsplatz auf dem Bauernhof einer der teuersten in der gesamten Volkswirtschaft ist. Etwa 1 Million Euro. Wir tun dies, weil wir glauben, dass unsere Unternehmen eine Perspektive haben, weil uns die Arbeit auch Spaß macht. Und zum Spaß gehört nicht nur Geld, sondern auch das Gefühl, etwas wert zu sein. Unsere Verbände gehören aber dringend reformiert. Eine wirklich gute Interessensvertretung handelt proaktiv, geht auf die Kritiker zu, streitet sich mit allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen, geht nach vorne, aus der Deckung heraus, erarbeitet Lösungen, stellt diese öffentlich zur Diskussion und motiviert seine Mitglieder. Wir brauchen Personen mit Herzblut, die für den Berufsstand brennen und nicht für Firmen, die sie in Aufsichtsräten und Vorständen vertreten. Diese Personen müssen politisch und wirtschaftlich unabhängig sein. Wer Bauernpräsident in einem Bundesland ist, ein Bundestagsmandat innehat und unzählige bezahlte Posten in Aufsichtsräten bekleidet, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Der Satz hat mir richtig viel Ärger eingebracht. Ich darf das sagen, ich war lange Vorstandsmitglied, ehrenamtliches Vorstandsmitglied einer Genossenschaft. Was ich von diesem Vortrag hier in diesem Hohen Haus erwarte: zuerst wollte ich mit einem alten orientalischen Sprichwort enden: die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Doch das ist mir zu negativ, denn ich hoffe doch, dass Sie das, was ich Ihnen heute mitgeben wollte, ein wenig nachdenklich gestimmt haben. Und so möchte ich mit den Worten von Dag Hammarskjöld enden: wenn der Weg unendlich erscheint und plötzlich nichts mehr gehen will, gerade dann darfst du nicht zaudern. Vielen Dank.
Was muss denn eigentlich getan werden? Was ist denn Ausblick? Also jetzt vielleicht ohne zu lesen, aber einfach vielleicht sind mal die Frage gestellt, ja, irgendwas ändern muss sich doch, oder? Was müsste denn aus Ihrer Sicht dann, wenn die Lobby, die Agrarlobby nicht so stark ist, was müsste denn eigentlich, oder was muss ich tun?
Die Frage,
was wären Ihre Forderungen?
Nein, mein Punkt ist wirklich als Landwirt, dass ich von euch oder von der Gesellschaft oder von wem auch immer wissen möchte, was erwartet ihr von mir? Bisher war es klar und deutlich, bei meinem Vater noch mehr als bei mir, wir sind dazu da, um Lebensmittel zu produzieren. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass wir anderes tun sollten, dann sagt uns das, aber immer vor dem Hintergrund, dass wir von dem, was wir da draußen machen, leben können. Ich muss von den 40 Hektar den Betrieb am Laufen halten. Wenn ich also morgen hingehe und sage, ich mache ab morgen nur noch Blühwiese, damit die Insekten es schön haben, dann kann ich das. Aber dann muss ich von diesen 40 Hektar das Einkommen generieren können, was ich bisher aus der landwirtschaftlichen Produktion erzielt habe.
Also man sieht sehr viele kontrovers diskutierte, sehr viele emotional diskutierte Themen.
Und auch welche, Ansätze, die sich nicht lösen lassen.
Die sich nicht lösen lassen. Die finden sich sehr viele hier in dem Buch drin.
Ja.
Ich würde sagen, vielen Dank fürs Kommen.
Kaufen Sie es in 10er-Packungen.
Genau. Also das Buch ist wirklich ein Augenöffner in vielen Themen. Man denkt über, kriegt gute, sehr gute Denkanstöße und sieht vielleicht Aspekte mal aus einem anderen Blickwinkel. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für den Vortrag und die Diskussion. Und,
das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, danke.